Das Literaturforum im Nordwestradio. Emine Sefki Özdamar wurde 1947 geboren und gilt, seit sie 1991 den Ingeborg-Bachmann-Preis erhielt, als eine der wichtigsten Schriftstellerinnen deutscher Sprache. Ihre Romane Mutterzunge und Das Leben ist eine Karawanserei sind autobiografisch inspiriert und verbinden Fantasien, Mythen und Träume mit modernen politischen Diskursen in einer ganz besonderen, von orientalischen Erzählmustern geprägten Sprache. Als ihre Heimat Mitte der 70er Jahre endgültig verließ, herrschten dort bürgerkriegsähnliche Zustände und insofern war der Gewinn der deutschen Sprache auch eine Flucht. Im Gespräch mit Silke Behl erinnert sie sich.
Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig in einer Sprache, ob du in einer Sprache unglücklich wirst oder glücklich. Als ich 76 nochmal nach Berlin kam, war ich in meiner eigenen Muttersprache sehr unglücklich geworden. Es gab Militärputsch 71 und dann natürlich alles stand still. Die Karriere, die Liebe, alles ging kaputt. Also dann entstehen Generationen, die schon vom Anfang an verlieren. Also so Tschechow-Figuren. Man sagt immer, man verliert in der Fremde die Muttersprache. Man kann eigenen Land verlieren, die Muttersprache, wenn das Wort Gefahr bedeutet, wenn das Wort Mord bedeutet. Wenn du manche Wörter versteckst, wenn du die Bücher in den Ofen verbrannst, ans Meer werfst, vor der Polizei in den Keller, was weiß ich, verschwinden lässt. Oder wegen der Bücher, wenn die Leute 200 Jahre Gefängnisstrafe bekommen, nicht Bücher, aber wegen ihrer Geschriebenes. Da sind auch Leute gegeben, die wirklich 230 Jahre Strafe bekommen haben. Dann dachte ich, wenn ein Land in die Nacht eintritt, da suchen sogar die Steine eine andere Sprache. Ich dachte, meine türkischen Wörter sind krank geworden. Die brauchen Sanatorium. Ich wollte nicht mehr weg. Und da hat mir zum Beispiel brechtische Sprache oder Wojciech, wenn ich den Wojciech las, also weil ich schon Deutsch konnte und die Lieder von Lotte Lenya hörte und Ernst Busch und dann immer Gedichte las und so, da hat mir das eine Utopie versprochen, dass ich in eine andere Sprache wohnen kann, also dorthin gehen kann, vielleicht mit meinem krank gewordenen Wörtern, und dass die deutsche Sprache ein Sanatorium ist. Ich rede jetzt so über das. Damals war ich nur unglücklich. Und mit einem Traum, mit einem Brecht-Schüler zu arbeiten, kam ich nach Deutschland. Und dann bin ich plötzlich durch diese Antwort von Benno Besson, von dem Brecht-Schüler Besson, wo er auf mich guckte und sagte, willkommen, da wurde ich schon mit dem ersten Satz, was ich in Deutsch gesagt habe nach vielen Jahren, glücklich geworden. Und das war sehr wichtig. Ja, ich habe einen Traum verwirklicht. Deswegen kam mein Leben mir wie ein Traum vor. Und all diese Leute, die Susanne, Inga, die heißen so in dem Buch. Natürlich war mein Glück auch, dass ich plötzlich auch eine Familie hatte.
Sie sagen aber auch, ich drehte meine Sprache ins Deutsche und war glücklich. Das heißt, das ist ja ein aktiver Prozess.
Ich drehte meine Zunge ins Deutsche und war ich plötzlich, genau, ja. Richtig.
Ja. Das, was Sie eben gesagt haben, war das Hören, was Benno Besson zu Ihnen gesagt hat, willkommen. Ja, also klar. Da geht natürlich eine ganz große, genau, Tür auf. Aber es ist ja noch was anderes, wenn man selber eine fremde Sprache erlernt. Ich kann mir nicht vorstellen, nach einem Jahr, das Sie in den 60er Jahren in Deutschland verbracht hatten, da muss das noch eine große Anstrengung gewesen sein, die Sprache
nicht zu lernen.
Ja. Die Sprache nicht zu vergessen und vielleicht auch neu zu lernen. Was ist das für ein Prozess? Das ist ja auch fast so etwas wie eine körperliche Erfahrung.
Es kam mir ja, mein Leben kam mir wie ein Film vor. Das heißt, die Straßen und die Menschen. Wenn ich auf den Berliner Straßen lief, zum Beispiel, dachte ich, das ist ein Film, den ich sehe. Aber ich spiele noch nicht in diesem Film. Also wenn ich jetzt sage, die in Berlin lebende andere Leute noch nicht kennengelernt hatte, nur so guckte, ja. Und dann, ich hatte auch einen andere körperliche Rhythmus bestimmt als die anderen, die da wie sagt man, sich zu Hause fanden. Und ich beobachtete zum Beispiel die Ausländer, Italiener, Griechen damals und Türken, die, besonders die Männer, weil die ja zusammenkamen an den Bahnhöfen, also der Punkt, wo sie auch immer mit den Zügen wieder zurückkehren wollten und mit den Bussen wieder zu ihren Orten, woher sie gekommen sind. Aber zum Beispiel, wenn sie auf den Straßen oder im Bahnhof so hin und her liefen, ich dachte, aha, die laufen hinter ihren Wörtern her, die sie laut sprechen. Also hinter ihren italienischen oder türkischen Wörtern. Die sind gar nicht hier. Also für den Außenstehenden sah das so aus, als ob sie so über eine andere Erde gehen würden, mit ihren Eseln oder Truthähnen oder Fahrrädern. Also ein ganz anderer Rhythmus. Und das hat mir so Spaß gemacht, die zu beobachten. Da dachte ich, ach so, ich habe hier 3000 Kilometer Weg gemacht, um diese Leute zu kennen, auch meine Landsleute. Wäre ich in der Grenze meiner Klasse geblieben wäre in der Türkei, hätte ich ja nur Architektenkinder kennengelernt oder Ärzten und so. Und das war ein Glück, da waren ja so viele Schicksale. Das war ja wie eine traditionelle türkische Theater, die dem Commedia dell'arte ähnelte.
Ja, was Sie eben gesagt haben, dass Sie das Gefühl hatten, die Deutschen laufen ihren Wörtern hinterher.
Die Türken, jetzt machen die Russen das. Jetzt machen die Türken nicht mehr. Da merke ich, dass sie schon angekommen sind. Ja, seit 5 Jahren sagen wir, die haben ja sich entschlossen zu emigrieren. So lange waren die auch die Türken Gastvögel. Ja, also die wollten immer einfach weg wieder. Ja, für ein Jahr und dann weg. Ja, und dann, ich glaube, die letzte Generation hat sich entschlossen, hier zu bleiben. Deswegen gibt es auch vielleicht so viel Diskussion über Integration.
Das ist eins der schönen Bilder, also von Menschen, die den Wörtern hinterherlaufen, da tut sich ein ganz neuer Raum auf. Sie haben dann ja sehr spät, relativ spät angefangen zu schreiben, als Sie Deutschland schon sehr gut kannten. Und das erste Buch, was Sie geschrieben haben, die berühmte Karawanserei, da ging es nochmal dann zurück in den Echoraum, kann man sagen, Ihrer Kindheit. Können Sie den Prozess beschreiben, wie das funktioniert? Mit der deutschen Sprache gewissermaßen die türkische Realität, die türkische Kindheit zu beschreiben? Das ist ja so eine archäologische, fast eine spracharchäologische Arbeit.
Mein Mann arbeitete an der Kunstakademie, für Bühnenbild. Also er war Professor da, also Karl. Und der arbeitete öfter auch mit den Regisseuren, Opernregisseuren zu Hause. Und ich habe mal so für Klaus Celan, für ihn, für einen Regisseur sehr schön gekocht. Ich mochte diese drei Männer, die haben zum Beispiel eine Oper angehört, Verkaufte Braut. Die sie machen wollten bald. Ich habe die drei gemahlen am Tisch. Dann habe ich mich von denen entfernt und so. Also ich war ja am gleichen Tisch, aber als ob ich ein Schiff wäre und man hat mich losgelassen. So war ich so ein bisschen abwesend und habe ich angefangen, während sie Opern hörten, Notizen zu machen. Im Bauch meiner Mutter, zwischen den Eisstangen, der Soldatenmann, die Soldaten im Zug. Ich habe schon alle Notizen gemacht für meinen ersten Roman, ohne zu wissen, dass es ein Roman ist. Vielleicht hatte ich wollte vielleicht die Toten in Erinnerung rufen oder meine Toten wieder haben. Ich hatte das Gefühl, dass ich eine sehr poetische Kindheit hatte. Da standen Männer, Frauen, ältere Leute an den Fenstern, in den Gassen, weil sie auf uns aufpassen, wir können bis in die Nacht spielen. Da waren Esel, Vögel, Familien. Ganz anderer Rhythmus, ja. Wir wurden ja von der gesamten Stadt erzogen. Also wenn wir auf der Straße irgendwie jemanden, verletzten oder weil jemand, zum Beispiel ein Kind, gerade hinkte und dann sagte eine ganz fremde Frau, was machst du? Du hast dann kein Herz. Also so, das heißt, wir waren geschützt und man hat uns ständig erzogen, so in der Barmherzigkeit, in Richtung Barmherzigkeit. Und das war so, ich dachte, diese poetischen Menschen, die zu Märchen geworden sind, diese Figuren existieren nicht mehr, die sind wie Dinosaurier abgestorben. Ich muss den Menschen, die schenken, diese Menschen, die mir Spaß gemacht haben, müssen allen anderen in dieser Welt Spaß machen. Das war mein einziger Wunsch, ja, Spaß machen den anderen. Und die anderen aber auch ins Leben rufen, die Toten.
Die Poesie der Kindheit in Sprache gefasst. Was geschieht eigentlich, wenn diese Sprache eine andere ist als die, die man in der Kindheit lernte? Auch darüber wurde nachgedacht auf der ersten globale Veranstaltung im Theater am Leibnizplatz in Bremen. Maritza Bonocic verbrachte ihre Kindheit in Dalmatien und Arthur Becker wuchs in Masuren auf. Silke Behl hat sich mit beiden darüber unterhalten.
Wenn Sie sich daran erinnern, wie Sie angefangen haben zu schreiben, in Ihrem Roman, in Ihrem ersten Roman, Maritza Bodrutschitsch, kommt Dalmatien vor. Das ist auch ein sehr poetischer Raum. Ist ja so poetisch geworden durch die deutsche Sprache und durch die Bilder, so wie Emine Özdamar das jetzt sagt, die Bilder, die man erinnert?
Ja, das wird sehr gerne und sehr oft gesagt, dass das poetisch ist. Das war aber nicht der Impuls, der mich zum Schreiben gebracht hat, ganz und gar nicht. Denn das, was ich hatte, war das Gegenteil einer poetischen Kindheit. Das war eine sehr einsame Kindheit. Ja, in dem ersten Roman, den ich geschrieben habe, habe ich versucht, die Figur meines Großvaters in Erinnerung zu behalten. Also ich bin ja mit dem Großvater aufgewachsen oder bei ihm, ohne Eltern. Und ich habe schon immer Gedichte geschrieben, aber nie so Prosa. Und irgendwann während meines Studiums hatte ich plötzlich das Gefühl, wenn ich diese Wangen nicht beschreibe, dann werde ich eines Tages selbst vergessen, wie sie ausgeschaut haben. Und da wusste ich auch noch nicht so richtig, dass ich tatsächlich dann auch noch mehr schreiben werde. Aber das war eben so ein ganz wichtiger Auslöser. Aber vorher hatte ich immer einen Bezug zur Poesie und zur Sprache über die Gedichte. Ich habe sowas wie Gedichtanfälle gehabt.
Aber in der deutschen Sprache,
über
eine Kindheit in einem anderen Raum zu schreiben. Was passiert da? Das würde mich interessieren. Arthur Becker vielleicht.
Ja gut, meine Geschichte ist ja mittlerweile bekannt. Also ich erzähle ja, wiederhole mich eigentlich schon seit 20 Jahren. Ich sage ja immer, dass Deutschland für mich unpoetisch ist. Deutschland hat mich gezwungen, Prosa zu schreiben. In Polen ist jeder Dichter oder will zumindest ein großer Dichter werden. Jeder Millionste wird ein großer Dichter vielleicht. Und Deutschland war für mich in erster Linie eine kalte Dusche, aber eine sehr gute kalte Dusche, weil natürlich Deutschland mir nicht nur die Weltliteratur, die amerikanische Literatur oder die französische Literatur anders beigebracht hat. Man darf nicht vergessen, Polen ist ein Land, in dem die wichtigsten Bücher im Sozialismus übersetzt wurden, sodass Józef Brodsky Polnisch lernen musste. Also man muss ja diesen polnischen Sozialismus darf man nicht auf ein totales DDR-Regime reduzieren. Und dennoch ist ja Deutschland durch die Philosophie, durch den Idealismus, vor allen Dingen durch diese wahnsinnige Vorstellung, die besten Dichter zu haben, die beste Dichtkunst, ja so verkrampft und so gegen das Erzählen, gegen die Prosa eigentlich, die ich aus meiner katholischen, biblischen, jüdischen Tradition mitgebracht habe. Und ich muss mich jedes Mal wundern, auch heute Abend, dass sobald Autoren, Autorinnen aus der Türkei oder aus Polen oder aus Russland oder aus Israel kommen, dass sie einfach auch erzählen, ja, und Spaß haben, wovon auch gesprochen wurde, an diesem Erzählen. So, allerdings muss ich dazu sagen, ein Pole ist natürlich kein Türke und kein Kroate oder keine Kroatin. Polen ist ja ganz einfach auch so sehr eingebunden in dieses deutsch-französische Verhältnis. Und Deutschland, Frankreich bestimmt nun mal seit 400 Jahren unsere europäische Geschichte, zumindest kulturgeschichtlich. Ja? Und insofern will ich meine Heimat glorifizieren. Polen hat natürlich genauso viele Macken wie Deutschland oder Frankreich. Mhm. Masuren an sich, das ist natürlich ist das ein verlorenes Paradies. Klar. Und eine verlorene Kindheit. Und das wird mich niemals loslassen. Und ich danke der Schöpfung, dass ich dort aufwachsen durfte, weil eben aus solchen kleinen Ländern wie Masuren oder Litauen doch so hervorragende Dichtung gekommen ist, wie die von Czesław Miłosz oder Mickiewicz. Und ich kann das nachvollziehen, warum. Die Nähe zur Natur, die Nähe zur Schöpfung. Und ich spüre das in Deutschland nicht. Tut mir leid, Deutschland ist vielleicht eine Vorstufe von einer Hyper-Hightech-Zivilisation, aber im bayerischen Wald oder sagen wir mal an der Ostseeküste kann ich mit Göttern keine Gespräche führen. Das kann ich in Masur.
Da regt sich jetzt Widerstand bei Mariza Budrutschek, wenn ich das richtig sehe. Ich kreuze schon so ein bisschen die Stirn. Also halten wir mal fest, Deutschland ist ein unpoetisches Land. An Ihren Büchern merkt man zum Beispiel, dass Sie dieses Land poetischer machen. Sie schreiben ja auch alle über die Zustände in Deutschland, nicht nur über Geschichten. Sie erzählen nicht nur ihre vergangene Heimat oder das Land, die Länder ihrer Kindheit, sondern sie halten mit ihren Romanen und Erzählungen auch deutsches Geschehen fest. Wird durch ihre Art zu schreiben, da frage ich jetzt mal alle drei, vielleicht auch das Deutsche, kommt mehr Poesie ins Deutsche hinein? Mariza Budrutschek vielleicht.
Das ist natürlich schwer, das so zu beantworten. Ich kann für mich sagen, dass die deutsche Sprache so eine Art Instrument ist, das ich mir nehme, weil ich habe kein anderes. Und ich versuche darauf so zu spielen, wie, wenn ich es jetzt auf den Punkt bringen müsste, wie ich mir vorstelle, dass mein innerer Ton ist. Und dass ich mit jedem Buch versuche, diesen inneren Ton eben in einem Roman, in einem Gedicht oder in einer Erzählung zu vollziehen. Ich glaube aber nicht, dass verehrter Kollege, man in Deutschland das nicht kann, was man in Masuren kann. Ich glaube schon, dass man das kann.
Ich meine eine andere Freiheit. Ich will ja Deutschland überhaupt nicht niedermachen. Das ist ja alles richtig und korrekt, aber ich möchte nicht politisch korrekt sein und sagen, okay, jetzt leben seit 20 Jahren 30 Autoren, die kommen aus der Türkei, aus Polen und sie machen so wunderschön die deutsche Sprache. Wie machen sie anders? Wir werden niemals so werden wie diejenigen, die Muttersprachler sind. Das ist die Realität. Also wir brauchen uns nicht einzubilden, dass wir das machen können, was Thomas Bernhard oder Grass geleistet haben.
Ich bin
das
ja
ist
auch nicht Thomas Aufgabe. Bernhard oder Grass.
Also. Moment, also das war, ich dachte immer, der europäische Himmel ist geschaffen von den Toten. Also sagen wir von Kleist, Nazım Hikmet und Büchner und so weiter. Würde ich keine Sekunde denken, ob das jetzt deutsche Sprache durch mich poetisch wird. Wieso? Das braucht ihr auch nicht. Also ich meine, das Schreiben allein für jede etwas ein Seiltanz. Ob du jetzt die Wörter über diese Seil bringst, jetzt ob du jetzt Muttersprache Türkisch bist und bitte die deutschen Wörter über den Seil bringst oder deine türkischen Wörter als Türke über den Seil bringst und aufpasst, dass die nicht runterfallen. Das ist das gleiche Arbeit am Ende, denke ich.
Ja, ich will das trotzdem zuspitzen. Es ist für einen polnischen Autor furchtbar, ein deutscher Autor geworden zu sein. Ich freue mich natürlich über meine deutsche Existenz, die ist wunderbar. Aber ich kann dieses Leben, was ich in Polen gelebt hätte, das allein aus physikalischen Gründen ist es nicht mehr möglich. Ich werde nächstes Jahr 40. Ich gehe doch nicht 40-jährig fröhlich nach Krakau, schmeiß meine 15 Bücher auf Deutsch in den Mülleimer und sage, jetzt werde ich Mickiewicz. Ja. Das ist absurd.
Wer emigriert, so heißt es im Talmud, verliere auch ein Leben. Der Verlust der Sprache wurde in der Diskussion während der Globale in Bremen vor allem vom polnisch-deutschen Schriftsteller Arthur Becker als schmerzlich empfunden und er äußerte, er wisse heute nicht mehr, ob es vor 20 Jahren die richtige Entscheidung war, die deutsche Sprache als Sprache für sein Schreiben zu wählen. Denn dieser Prozess lasse keine Rückkehr mehr zu. Im Gespräch mit Marica Bodrucic und Emine Sevgi Özdamar erläutert er das genauer.
Wenn man die Sprache wechselt für die Literatur, für die neue Biografie, schneidet man sich von bestimmten Wurzeln dermaßen ab, dass man tatsächlich, das Stichwort ist heute hier gefallen, anfängt in seinem Arbeitszimmer mit den Toten Gespräche zu führen. Das ist ein tiefgreifender psychologischer Prozess und ich kann einfach nicht am 1. oder 2. November zu aller Seelen und zu aller Heiligen in Deutschland zum Friedhof gehen und meine polnisch, ostpreußisch, jüdisch, russische Familie betrachten. Das heißt, irgendjemand muss demnächst sterben, damit ich in Verden oder in Bremen mit meinen Toten, mit meinen hiesigen Toten sprechen kann. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, der mir sehr wichtig ist, Pole hin, Pole her, ich komme aus Masuren, ich komme aus Ostpreußen. Ich bin ja nicht nur Pole, ich bin auch ein ostpreußischer Offizier. Ich habe in meiner Herkunft, in meiner Biografie zutiefst europäische, wie ich das schon immer wieder sage, polnisch, jüdisch, litauisch, deutsche, ostpreußische Wurzeln. Das heißt, ich lebe in Deutschland nicht nur wie ein Außerirdischer, sondern auch in meiner Heimat. Und ich kann nichts dafür, dass Stalin und Hitler diesen Krieg angefangen haben und den so beendet haben, wie er dann in Jalta mit den Beschlüssen beendet wurde, dass Europa so aufgeteilt wurde, dass ich plötzlich hier gelandet bin und zwar 50 Jahre später und ich erzähle das nicht als Opfer, sondern als ein Produkt dieser Geschichte. Und insofern ist das ja nicht nur flapsig oder provozierend, was ich sage, ich merke nur einfach und ich spreche nur als ein Autor, für mich, für meine intellektuelle Stimme, aber ich spreche gleichzeitig für Millionen von Polen, die jetzt in Kanada, in England, in Deutschland leben, aus welchen Gründen auch immer, aber unter anderem aus diesen Gründen. Und das darf man nicht vergessen, dass man dieses nicht mehr rückgängig machen kann. Und da gibt es natürlich große Schmerzen. Wir als Schriftsteller können uns intellektuell, global, universell, überall und in allen Städten und Ländern über verschiedenste Dinge unterhalten. Wir werden uns immer verstehen, egal in welchen Sprachen wir schreiben oder uns unterhalten. Ja? Aber was sollen die Menschen machen, die dieses Werk nicht zur Hand haben? Was sollen die ganzen Immigranten machen?
Sie sehen das als Ihre Aufgabe als Vermittler, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass Sie auch gesagt haben, ich wäre ein anderer Schriftsteller geworden, wenn ich polnisch geschrieben hätte. Ich möchte Marica Bodrucic dazu mal fragen. Von Ihnen habe ich den Satz gelesen und auch gehört, ich wäre nie Schriftstellerin geworden in meiner Muttersprache.
Ja, wäre ich auch nicht. Ich bin auch nicht jemand, der eine Sprache verloren hat, sondern jemand, der eine gewonnen hat. Ich bin mit 9 Jahren nach Deutschland gekommen und ich bin in das Deutsche hineingewachsen, so wie man als Kind anfängt, schwimmen zu lernen und dann hineinwächst in die Bewegungen. Und dann will man wieder nicht Schwimmer werden. Wer schwimmen kann, will auch weiter schwimmen. Und so geht es mir mit der deutschen Sprache. Und diese Sprache ist für mich immer das Größere der Welt und der Freiheit auch gewesen. Was natürlich auch damit zusammenhing, dass ich dann in Deutschland mit meinen Geschwistern und mit meinen Eltern zum ersten Mal zusammengelebt habe. Und ich habe nicht dieses Gefühl, dass ich eine Migrantin bin oder so. Das hört sich immer ganz schlimm an, so wie eine Form von Krankheit, dieses Wort. Das habe ich nicht. Ich habe nicht dieses Gefühl. Ich fühle mich hier zu Hause. Dieses Land ist der Ort. Berlin ist mein Ort. Das ist mein Lebensort. Und ich käme überhaupt nicht auf den Gedanken, irgendwie zurück zu wollen. Wohin denn? Wohin denn? Da gibt es nichts mehr, was ich bin.
Natürlich hat die deutsche Literatur enorm mein Bewusstsein erweitert. Und ein polnischer Autor, mag er auch Wojciech Kuczek heißen, der wird nie begreifen, was eigentlich in mir vorgeht, weil er halt kein Immigrant ist.
Aber das ist ja eine zutiefst metaphysische Erfahrung, die du beschreibst. Du bist eben du und ein anderer ist ein anderer. Man kann auch nicht nochmal nicht geboren werden. So ist es nun mal. Wir sind in der Welt und dieses in der Welt sein bringt diese Schauplätze mit sich.
Ja, ich akzeptiere vollkommen und respektiere vollkommen, was du gesagt hast.
Ja, ich finde auch, dagegen. Das widerspricht sich auch gar nicht so. Ich wollte das nur nochmal, weil das, was du beschreibst, das hat einfach diese metaphysische Dimension, die jeder Mensch, der schöpferisch tätig ist, die jeder Mensch erlebt, der sich aussetzt, wenn ich das höre, was auch unsere Kollegin erlebt hat, ihr ganz eigener Weg, dieses ganz eigene nach innen schauen und im Außen sich bewegen, so wie die Rhythmen des Lebens sind. Das ist vielleicht das, was an so einer Biografie wie der deinen ganz offensichtlich sich zeigt. Aber du bist eben Schriftsteller geworden, da musst du durch.
Interessant ist ja wirklich auch die Frage, ob das eine Entscheidung für immer ist. Denn ich weiß von Emine Özdemir, das hat sie mir heute Nachmittag erzählt, dass sie zum Beispiel, nachdem sie wirklich viele Jahre auf Deutsch geschrieben hat, jetzt das erste Mal wieder ein Buch auf Türkisch schreibt. Ja, wie war das?
Ich hätte bei dem Filmemacher Godard einen Satz gelesen, was mir sehr gut gefallen hat. Er sagte, man muss Vaterland verraten, zu einem anderen Ort gehen, damit man gleichzeitig in 2 Orten sein kann. Das hat mir damals, als ich so 2 Jahre in der DDR am Theater gearbeitet habe und weil Besson nach Paris gegangen ist, musste ich mit und dann musste ich die Sprache lernen. Und da habe ich diesen Satz gelesen, dann habe ich gesagt, okay, ich bin auch so eine. Es ist der Weg ist auch eine Zuhause. Wahrscheinlich waren Millionen Menschen immer früher auch auf dem Weg. Aber wenn man sich nicht auf dem Weg gemacht hat, weiß man nicht, dass es auch eine Zuhause sein kann. Das hat mir sehr gut gefallen. Dann, was mir auch sehr gut gefallen hat, weil wir bleiben so, als ob wir was entscheiden sollten. Wieso sollte ich was entscheiden? Also zum Beispiel, wenn man eine andere Sprache lernt, dann plötzlich braucht man ja gar nicht entscheiden. Sagen wir 3 Orten, wenn du dir 3 Orten schaffst. Ich glaube, 2 Orten sind immer, da wird das gefragt, ja, wohin willst du dann zurückkehren, oder du fragst dich nicht. Aber wenn du deinen 3. Ort schaffst oder 4., fragst du dich nicht mehr. Das ist so wie zwischen 2 Männern, wenn eine Frau zwischen 2 Männern bleibt. Es ist immer sehr schwer, weil du sagst, ja, du, ich muss mich für meinen Geliebten oder für meinen Mann entscheiden. Das kann jahrelang dauern, ja. Also du musst dich entscheiden solltest, ja. Und dann aber, wenn du einen anderen Liebhaber hast, das ist die Rettung. Weil da brauchst du gar nicht dich entscheiden. Du entscheidest dich nicht. Du bist eben jemand, der mit 3 Liebhabern oder 2 Liebhabern und Ehemann lebt. Der fehlende Alltag, aus dem auch diese Liebesquelle, die Quelle der Liebe, der Sprache war. Du machst Fenster auf und da geht ein Sesamringelverkäufer, ein armer Mann, der dich so berührt, indem er und all diese Bilder weg, weil diese Menschen haben dich ja berührt und so weiter, also hat dir was gesagt in deinem Herzen, dann tust du vielleicht die Erinnerungen jetzt in die andere Sprache, in einem Alltag lebst du in Deutsch, damit Liebesquelle nicht sich abtrocknet. Also das kann auch in Französisch sein oder wenn du in Uganda lebst, in Uganda und was weiß ich.
es kommt auf den Prozess des Schreibens eigentlich an und nicht so sehr an welche historischen Gegebenheiten dieses Schreiben gebunden ist, könnte man das so sagen?
Wir haben uns schon darüber unterhalten, das stimmt. Wir sind, so betrachte ich das zurzeit am Anfang des 21. Jahrhunderts, so etwas wie Pioniere, kann man sagen. Ich denke mir, in 50, 70 Jahren werden durchaus auch deutsche Schriftsteller vielleicht nicht auf Deutsch schreiben, obwohl sie Muttersprache sind, sondern auf Englisch oder absurderweise auf Polnisch oder Türkisch. Ich will das nur symbolisch beschreiben. Die Romantik geht zu Ende, das ist richtig. Aber dass ich gerade dabei sein muss am Anfang, warum nicht 50, 70 Jahre später, wo ich diese ganze Problematik, diese ganze Bagage des 20. Jahrhunderts mit der Atombombe, mit Auschwitz und so weiter, warum muss ich das noch mit mir mitschleppen? Und vor allen Dingen für diejenigen, die es später leichter haben, werden alles vorbereiten. Also das ist schon eine harte Arbeit, finde ich. Ich hoffe, das wird man in 50, 70 Jahren zu schätzen wissen, was wir geleistet haben.
Die Diskussion über die Sprache als Heimat, als in diesem Fall für alle drei Autorinnen und Autoren neuen Raum, in dem sie sich anders einrichten mussten oder wollten, war ausgesprochen lebhaft und in Teilen auch kontrovers. Marica Modrucic, die Kroatien im Alter von 10 Jahren verließ, schreibt Gedichte und Romane und in ihrem Essayband »Sterne erben, Sterne färben« hat sie sich mit ihrem Weg in die deutsche Sprache auseinandergesetzt. Über die Widerstände, aber auch die Verlockung und Chance. Silke Behl hat sie dazu genauer befragt.
In dem neuen Band von Marica Modrucic kommen Bildarchivare, Archivare und Bildinspektoren vor. Menschen, die sich in nächtlichen Bildkanälen begegnen und dort ja zum ersten Mal aufeinandertreffen. Marica Modrucic, all das zielt ja nicht mehr so sehr auf eine Sprache, die konkrete Dinge benennt, sondern auf was ganz anderes. Sie stürzen sich in diese Bilderströme, auch in diese Bewusstseinsströme und sagen, die Sprache, das ist also ein Zitat von Marica Modrucic, die Sprache weiß mehr als ich selbst. Das müssen Sie uns vielleicht erklären.
Ja, sie ist einfach schlauer als ich und sie überrascht mich immer wieder, was sie über mich weiß, was ich selbst noch nicht über mich wusste. Es ist so, als hätte die Sprache wirklich nicht nur ein Archiv, es ist ein ganz großes Haus. Diese Sprache, überhaupt Sprache, Bewusstsein, das Wort fiel ja auch schon mal. Und manchmal habe ich das Gefühl, mein Ich, dieses kleine Ich, bewohnt einfach eine kleine Kammer und die Sprache ist das ganze Haus. Und beim Schreiben habe ich das Gefühl, ich darf in diese Zimmer mal hineinschauen und ich darf wie ein Kind schauen, was da noch so alles wohnt. Und es geht eben manchmal auch über mich hinaus. Und das ist eigentlich eine sehr tiefe, fast sakrale Erfahrung beim Schreiben, vor allem auch beim Schreiben von Gedichten, dass man sich ergibt, dass man eine Art von Demut auch erlebt, weil die Sprache etwas weiß, was ein anderes Wissen ist, was ein Ich so nicht wissen kann. Goethe hat ja von diesem höheren Waltenden gesprochen. Und ich habe immer so eine ganz tiefe Dankbarkeit, wenn ich schreibe und nicht weiß, um was es jetzt geht, weil ich das Gefühl habe, dass ich dann etwas lernen darf.
Das ist der Innenraum von Sprache, den Sie hier beschreiben. Ist das richtig? Auch der Innenraum von Wörtern? Mhm. Da machen Sie sich auf eine Suche. Ich würde mal gerne wissen von Arthur Becker und Emine Özdamer, was Sie mit dieser Idee anfangen können.
Es gab ja mal einen Theosophen, der hieß Swedenborg. Der hat ja zum Beispiel verschiedene Räumlichkeiten für Seelen, wenn wir gestorben sind, beschrieben. Angeblich hat er diese Räume bereist. Was du beschreibst, ist hochinteressant natürlich, weil du gesagt hast, den Eindruck hatte ich nicht nach deinem Text, du würdest in einer kleinen Kammer mit einem kleinen Ich, nämlich deinem Ich wohnen, ja. Das würde bedeuten, wenn man Swedenborg heranzieht, nur kleine Geister wohnen in kleinen dunklen Kammern. Und bei Dostojewski sieht man ja oft, wie die Räume die Seele widerspiegeln. Ist das eine große Seele, ist das eine brutale Seele und. Insofern fand ich das hochinteressant. Ich kann mit dem übereinstimmen auf irgendeine Art und Weise. Das andere, was auch interessant ist, noch interessanter als diese Räumlichkeiten, weil jeder Autor das anders macht, ist eigentlich dieser Daimonion. Daimonion ist, wer diktiert eigentlich die Gedichte oder die Prosa? Macht das jemand von außen? Man nennt ihn in der griechischen, wenn man sich damit mit der griechischen Mythologie auskennt, dann weiß man, wer das ist. Ja? So, man kann diesen Geist übersetzen und sagen, im 20. Jahrhundert sind die Drogen oder Wodka, keine Ahnung. Irgendjemand ist dort oben und kann mir das diktieren. Ich weiß aber allerdings nicht, ob das bei Prosa wirklich stimmt.
Marica Bodrocic.
Ja, also das, was ich gesagt habe, ist ja kein Widerspruch zu dem, was du sagst. Es ist ja nicht so, dass ich nicht weiß, was ich erzählen möchte. Das weiß ich sehr genau. Aber es gibt einen Augenblick, wo ich mich auf die Sprache einlasse und wo ich über mein Ich hinauswachse und wo ich der Sprache absolut vertraue. Ich bin überhaupt keine Sprachzertrümmerin und auch nicht, alles, was ich habe, ist die Sprache. Und ich muss mich ihr anvertrauen. Ich muss ihr Glauben schenken. Und das tue ich natürlich in verschiedenen Phasen, auf verschiedene Arten. Und natürlich auch erst dann, wenn ich weiß, was ich schreiben möchte. Das ist gleichsam eine Art schizophrener Zustand. Man weiß es, man hat es konzipiert. Und zugleich gibt es eben einen offenen Raum. Und es ist auch kein Zufall, dass ich alle diese Geschichten auf Inseln spielen lasse, weil ich mir vorgenommen habe, innere Inseln, Seeleninsel, Versatzstücke aus diesem Haus, das ich anfangs beschrieben habe, zu berühren. Und es ist immer ein sehr tonaler und sehr musikalischer Vorgang, der mich an der Sprache ganz besonders interessiert, vielleicht sogar viel mehr als das Geschichten erzählen, weil ich die Musik spüren möchte. Ich kann auch nicht schreiben, wenn der Ton nicht da ist, wenn ich diese innere Stimme nicht höre. Und ich bin auch sicher nicht das, was man eine klassische Prosaautorin nennt, weil die Lyrik bei mir immer mitschwingt, weil sie immer mitkomponiert auch. Und das will trotzdem Geschichten erzählen. Ich will sie abrunden und in die äußere Welt hinaustragen.
Ich glaube, das ist auch das, was Arthur Becker gemerkt hat, dass diese Art zu schreiben, also sich in dieser Form der Sprache zu öffnen, sich dieser Sprache auch zu übergeben eigentlich, der Sprache und ihren Bildern zu folgen, ohne zu wissen, wohin uns das führt, dass das eher ein poetisches Schreiben ist, wenn ich das richtig verstanden habe, Arthur Becker, als ein Schreiben, was für die Prosa geschaffen ist. Jetzt muss ich aber bitte einmal Sevgi Özdemir noch mal fragen. Können Sie was damit?
Das ist für mich ein sehr problematisches Bild, dass man sich auf einen Ton verlässt, als ob man eine Heiligkeit begießen würde oder so. Ich meine nicht die Kollegen, aber für mich ist ein sehr, sehr fremder und gefährlicher Gedanke. Das muss drum eine enorme Arbeit geleistet werden. Das glaube ich nicht, dass man sich auf einen Ton verlassen kann.
Ja. Wie finden Sie denn zu Ihrem Rhythmus? Jeder Schriftsteller muss doch zu einem Rhythmus finden. Ich versuche den ja nur zu beschreiben, wie er bei mir stattfindet, weil Ihre Texte sind ja sehr rhythmisch, auch sehr musikalisch auch. Sie haben auch es folgt ja einer bestimmten Komposition. Irgendwann muss man das ja nehmen als solches. Das ist doch genau der Vorgang. Ich finde daran überhaupt nichts gefährlich, sondern das ist ein sehr mutiger Vorgang. Wenn man in dem Moment, wo man nichts kennt und nicht weiß, wie es weitergeht, wenn man einen Moment lang vertraut, das heißt ja nicht, dass man wie ein kopfloses Schaf durch den eigenen Text reitet, sondern das bedeutet ja, dass man einfach schaut, wohin führt es einen. Und wenn man merkt, oh, das ist ein gefährliches Terrain, es geht irgendwie auf Abwägen, dann man ist ja auch jemand, der das Konzept macht, als Autor erschafft man ja diese Welt. Und dazu gibt es ja eben viele verschiedene Vorgänge und Durchgänge zum Glück. Also weiß nicht, wie oft ich das durchgearbeitet habe.
Und es ist wahrscheinlich auch ein nicht abschließbares Experiment. Das ist ein Weg, den man immer weiter gehen muss. Arthur Becker.
Nichts gegen deine Literatur. Ich liebe sie. Ich bin in einer anderen Tradition aufgewachsen. Ich bin mit der Bibel aufgewachsen. Man sitzt und erzählt Geschichten. So. Und ich will eine durch und durch erzählte Geschichte, wie sie mir Isaac Bashevis Singer erzählt, wie sie mir Dostoevsky erzählen, was weiß ich denn. Ein Plagiator bin ich, jeder von uns ist auf eine Art und Weise ein Plagiator. Und ich würde mehr in die Richtung gehen wie Frau Özdemir. Ich tendiere mehr zum klassischen Erzählen, also zum normalen Erzählen.
Für mich, seitdem es Virginia Woolf und den Bewusstseinsstrom gegeben hat, für mich hat das einfach etwas verändert. Und ich liebe solche Geschichten, wie du sie beschreibst. Ich lese die auch gerne. Das sind Geschichten, die mir beigebracht haben, zu überleben als Mensch, metaphysisch. Indem ich sie gelesen habe, habe ich mich genährt und meinen Hunger gestillt damit. Aber ich selbst könnte so nie schreiben, weil für mich die Welt aus so vielen Bewusstseinsversatzstücken, aus so vielen verschiedenen Ebenen existiert und ich versuche, die sozusagen so zu berühren. Deswegen interessiert es mich einfach, anders, also so dieses Aufflattern der Sprache zu beschreiben und sie auch einen Moment lang schweben zu lassen. Aber ich glaube schon, dass ich auch Geschichten dabei erzähle.
Marica Bodrocic auf der Globale in Bremen. Ihr neuester Band mit Erzählungen heißt Der Windsammler und ist im Surkamp Verlag erschienen. Arthur Beckers letzter Roman heißt Das Herz von Chopin und ist bei Hoffmann und Kampe erschienen. Und die Bücher von Emine Selfgi Östermar hat der Verlag Kiepenheuer und Witsch herausgebracht. Alle drei Schriftsteller waren zu Gast bei der Globale in Bremen, einem neuen Ort transkultureller Gegenwartsliteratur. Das war das Literaturforum im Nordwestradio mit Lore Kleinert. Und nach den Nachrichten geht es hier weiter mit der Musikzeit.